Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Das Leben ist eine Baustelle. So, liebe Gemeinde, der Titel eines Spielfilms, der in den 1990er Jahren hier in Berlin gedreht wurde und der eigentlich überall spielen könnte. Das Leben ist eine Baustelle. Im Film bauen und basteln die Hauptfiguren Jan, Vera und Buddy an ihrem Leben. Alles scheint flüchtig und brüchig. Alle sind permanent auf der Suche. Mal laut und stark, mal leise und verletzlich. Sie sind auf der Suche nach sich selbst, nach anderen Menschen, nach ein bisschen Glück, nach der großen Liebe. Die Protagonisten führen uns allerlei Lebensflickwerk vor Augen. Das unentwegte Mühen, verlockende Möglichkeiten, widerstreitende Sehnsüchte und tief verinnerlichte Lebensziele unter einen Hut zu kriegen. In allem steckt immer auch ein Quäntchen Übermut, ein Quäntchen Verzweiflung auch. Und beim Zusehen beschleicht wohl die meisten der Eindruck, ja, so wie die drei, so versuchen wir es alle irgendwie. In der Durchführung zwar völlig anders, aber doch im Grundmuster verblüffend ähnlich. Wir versuchen es so gut wie möglich hinzukriegen, das Leben. Mit allem, was uns vorgegeben ist durch Geburt und Veranlagung und Herkunftsfamilie, mit allem, was uns zugefallen ist an Begegnungen und Chancen und glücklichen Erfahrungen, mit allem, was uns auch zugemutet bleibt an Rückschlägen und Durststrecken und schmerzhaften Einbrüchen, mit allem, was uns an Verantwortung aufgetragen ist für den Lebensraum Erde, auf dem auch diejenigen noch gut leben wollen, die nach uns kommen. Für ein gesellschaftliches Miteinander, das jedes Menschen Würde achtet, ausnahmslos. Für eine politische Welt, in der Friede mehr zählt als Macht und Größe und Gier. Das Leben ist eine Baustelle. Wir, so schreibt der Apostel Paulus, wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Damit könnten Jan und Vera und Buddy aus besagtem Film vermutlich wenig anfangen, aber wer weiß das schon. Wir jedenfalls, liebe Gemeinde, wir heute Morgen im Berliner Dom, wir mussten schon damit rechnen, dass Gott ins Spiel kommt, wenn es um die Baustelle unseres Lebens geht. Genau genommen hat Paulus die Baustelle der christlichen Gemeinde in Korinth im Blick. Die Baustelle, die es heute so oder so ähnlich an ungezählten Orten gibt. Diese Baustelle, die Kirche heißt. Auch da sind alle auf der Suche, auch da allerlei Flickwerk, auch da unentwegtes Mühen, Gegensätzliches unter einen Hut zu kriegen. Auch da Übermut und Verzweiflung, von Anfang an bis heute. Die Kirche und mit ihr der Glaube machen allerhand durch, immer schon. Sie brechen hoffnungsvoll auf und sie brechen kleinlaut ab. Sie wachsen, sie gewinnen an Bedeutung und dann schrumpfen sie und geraten an den Rand. Sie tun Gutes, viel Gutes, sie heilen, sie stiften Frieden und sie richten Unheil an. Nicht zu knapp. Sie missbrauchen ihre Macht, sie ziehen grausame Spuren von Rechthaberei und Gewalt hinter sich her. Die Baustelle Kirche blickt auf eine Geschichte voll andauernder Veränderungen und Reformationen zurück. Und heute heißt das Zauberwort auf dieser Baustelle Transformation. Das ist in aller Munde, dieses Wort. Alle reden davon, bloß jeder und jede versteht ein bisschen was anderes darunter. Die Bandbreite reicht von kleinen Reparaturen bis hin zu grundlegenden Verwandlungen. Sie reicht von minimalsten Veränderungen bis hin zu kompletten Umgestaltungen. Transformation, ja, die ist dran, zweifellos, in der Kirche, in unserem Leben auch oft. Aus sehr handfesten wirtschaftlichen und demografischen Gründen, aus tiefer liegenden sozialen und geistesgeschichtlichen Gründen, womöglich sogar aus theologischen Gründen. Transformation, das ist so ein Wort, in dem schmerzhafte Verlustgeschichten stecken. Identitätskrisen, wer sind wir eigentlich? Existenzängste hocken darin. Und erst wer das alles nüchtern und ehrlich zulässt und auch zugibt, erst der mag dem Zauberwort schließlich auch eine Verheißung entlocken. Transformation auch als Chance, sich zu besinnen, sich neu auszurichten. Eine Art Geburtshilfe für ganz ungeahnte Möglichkeiten und für nie gekannte, nie ausprobierte Wirklichkeiten. Verluste, Krisen, Ängste und ungeahnte Möglichkeiten. Für solche Erfahrungen hat die Bibel ein ganz eigenes Wort. Es ist ein starkes Wort, ein saftiges, ein brenzliges Wort. Wir gebrauchen es nur sehr ungern, dieses Wort, weil es nach Moralin klingt und nach Höllenangst, weil es belastet scheint mit allerlei theologischen Schwermetallen. Das Wort heißt Gericht. Paulus scheut sich nicht, es auszusprechen. Wir haben es eben gehört in seinem Brief an die Korinther, in seinem Bild von der Kirche als Gottesbau ist ausdrücklich vom Gericht die Rede. Und zwar unmittelbar im Zusammenhang, und das nun ist sehr wichtig, unmittelbar im Zusammenhang mit der tröstlichen Gewissheit von dem einen Grund, der gelegt ist. Ausgerechnet da im Zusammenhang mit diesem unerschütterlichen Grund, da taucht dieses brenzlige Wort auf. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelstein, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Das predigt der Apostel einer Gemeinde, die er selbst vor nicht einmal 10 Jahren gründete. Und was die seitdem in dieser Gemeinde mit ganzem Einsatz, mit großer Mühe, mit leidenschaftlicher innerer Überzeugung gebaut haben, was die geleistet haben, das wird, so sagt er, verschwinden, vergehen, verbrennen. Man stelle sich so eine Predigt heute vor, angesichts von lauter Gemeinden, die fusionieren, von Pfarrstellen, die gestrichen werden, von Kirchen, die man entwidmet, von Kündigungen und von Spardiskussionen. Die Wahrheit, dass alles verschwindet und aufhört und vergeht, wie nehmen wir die eigentlich heute in den Blick? Wie nehmen wir sie zu Herzen und wie nehmen wir sie in den Mund? Es wird auch gelehrt, so heißt es, in einer der grundlegenden Bekenntnisschriften der Reformationszeit, es wird gelehrt, dass allzeit eine heilige christliche Kirche sein und bleiben muss. Artikel 7. Was damit jedenfalls nicht gemeint ist, dass diese Kirche immer bleibt, das lernen und buchstabieren wir seit geraumer Zeit Tag für Tag auf allen Ebenen unserer Kirche. Wir tun das lamentierend, wir tun es mit viel Furcht, mit großer Hoffnung auch. Wir tun das, indem wir planen und handeln. Wir sollten es immer wieder tun, auch indem wir hören, sehr aufmerksam hinhören. Und dann hören wir Paulus predigen. Er predigt über Aufbau, Gemeindeaufbau von einer Kirche mit Zukunft und kein Gegensatz. Er predigt diese brenzlige Rede vom Gericht, vom Vergehen und Verschwinden. Und das eine wie das andere hat einen und denselben unerschütterlichen Grund. Und dieser Grund lebt. Das ist erstaunlich. Es ist kein Prinzip, keine Lehre, kein Glaubenssatz, den wir uns permanent vorsagen müssten, kein Gebot, das wir unbedingt einzuhalten hätten, wenn es denn gut werden soll. Der Grund, den Gott selbst gelegt hat, der wurde Mensch. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Einen anderen Grund kann niemand legen. Der nun wohnt unter uns, legt sich fest, macht sich klein, nistet sich ein, geht schwanger, trägt sich aus, schreit, brabbelt, juchzt, gluckst, lernt greifen, sitzen, laufen, reden, hören, beten. Der findet Stimme und Worte, lernt Mutter- und Vatersprache und hat einen Namen. Er bringt sich ins Gespräch und er kommt ins Gerede, dieser Grund. Wer ist dieser, dass ihm Wind und Wellen gehorsam sind? Er ist ein Fresser und Weinsäufer. Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Wir hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Ihr werdet meine Zeugen sein bis an das Ende der Erde. Einen anderen Grund kann niemand legen. Er erzählt traumschöne Geschichten, dieser Grund. Traumschöne Geschichten von Gott und der Welt, von Pflanzen und Tieren, von Eltern und Kindern, von Räubern und Gastwirten und Nächsten. Schaut die Lilien auf dem Felde an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Doch selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit ist nicht gekleidet gewesen wie eine von ihnen. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn der Vater und es jammerte ihn und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. So erzählt er und einen anderen Grund kann niemand legen. Er spricht Machtworte und Widerworte, dieser Grund. Er gibt Antworten und lehrt Schweigen. Dein Glaube hat dir geholfen. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn ihr betet, so sprecht, Vater unser im Himmel. Und wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Einen anderen Grund kann niemand legen. Er bittet und gibt, er fordert und fragt, er stirbt und wird erweckt zu neuem Leben. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete? Einen anderen Grund kann niemand legen. Auf diesem Grund, aus Fleisch und Blut, mit Haut und Haaren, mit Nabelschnur und Wundmalen, mit Brot und Wein und Zöllnern und Sündern und Brüdern und Schwestern, auf dem Grund steht unser aller Leben. Was immer sich darin abspielt, was immer darin nach unseren Maßstäben gelingen mag, was heißt das eigentlich schon oder nicht? Niemand kann einen anderen Grund legen für die eigene Lebensbaustelle, mit der wir täglich beschäftigt sind. Auf diesem Grund steht unser Glaube so stark und hoffnungsvoll oft und so wackelig und zagend und schwindsüchtig. bisweilen. Auch die Kirche steht auf diesem Grund, die Kirche in Transformation, die so viel Angst hat um ihren eigenen Bestand. Man muss ja keine Architektin sein, um zu ahnen, dass es ein ziemlich wackeliges, immer wieder auch ärgerliches Gebäude ist, das sich auf so einem Grund erhebt. Jedenfalls keine strahlend triumphierende und imponierende Kirche, vielmehr eine Dauerbaustelle, ein Provisorium. Ein Bau, der das Wissen um die eigene Begrenztheit und Vergänglichkeit in sich und an sich trägt. Mickrig, davon zeugt dieser prächtige Berliner Dom, mickrig muss der Bau, der sich solcher Begrenztheit bewusst ist, deshalb ja noch lange nicht sein. Dem Bau, der auf diesem kruden Grund des Kreuzes steht, dem Bau der Kirche, wie der Baustelle unseres Lebens, ist die Vergänglichkeit ins Material eingeschrieben. Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh. Ich füge in protestantischer Freiheit getrost noch das Papier hinzu. Das lieben wir, und Papiere werden ja besonders in der Kirche sehr gern und sehr viel verfasst, auch wenn die Kirche zunehmend digitaler wird. Nur, und das ist jetzt der Clou an dieser Aufzählung all dieser Materialien, nur, dass die Bauleute während des Bauens keine Ahnung haben, was was ist. Heu, Stroh, Holz, Papier, Gold, Silber, Edelsteine, was ist was? Erst der Tag des Gerichts, so sagt Paulus, wird das ans Licht bringen. Das ist einigermaßen abenteuerlich, denn gebaut werden muss ja permanent. Das beunruhigt, denn es werden hier und da durchaus heikle Konstruktionen entstehen, die jeden Statiker um den Schlaf bringen. Es ist auch ernüchternd, denn wer baut, der hätte es doch gern in der Hand, der wägt ab, der wählt aus, der will es so gut wie möglich machen und kann doch zuletzt nicht wissen, was was ist und hat bis zuletzt kein Recht, das zu beurteilen. Unsere kirchlichen Reformprogramme, unsere hehren Lebenspläne auch, die wir Tag für Tag schmieden, damit es gelingt, das Leben. Ich frage mich immer wieder, was das eigentlich bedeutet, wenn Leben gelingt. Also ist das Gold, ist das Silber, ist das Heu, Stroh oder eben doch nur Papier, vielleicht am Ende sogar doch Edelsteine? Wenn wir es nur wüssten, das Brenzlige, merken Sie vielleicht, das Brenzlige, das liegt gar nicht im Gericht. Brenzlig ist diese Ungewissheit, die Ungewissheit beim Bauen. Brenzlig ist, dass wir es im Letzten nicht in der Hand haben und dass uns kein Urteil zusteht. Wir beurteilen und wir bewerten doch allzu gern. Aber der Tag des Gerichts, der erst wird's ans Licht bringen. Abenteuerlich, beunruhigend, ernüchternd auch und doch zugleich. Und ich meine noch viel mehr, das ist doch befreiend, tröstlich auch und überraschend. Die heilsame Klärung des Gerichts, die ja doch auf dem Grund, dem einen Grund Jesus Christus steht, die wird in den wackeligen Bauten der Kirche, in all den Versuchen, unser Leben irgendwie hinzukriegen, ganz gewiss nicht nur, nicht immer, ich vermute noch nicht mal zuerst, lauter fauliges Holz offenbaren oder schäbige Substanz oder lauter hohle Fassaden. Ich ahne, das wird anders aussehen. Wir werden erlöst aus den Korsetten unserer eigenen unbarmherzigen Maßstäbe. Wer setzt die eigentlich? Wir werden herausgeholt aus den Bunkern unserer selbstgestrickten Gewissheiten. Und das ist doch befreiend. Ich hoffe, wir werden getrennt von unseren elenden Halbheiten, von all den ungezählten Sachzwängen, von unserem Übermut und von unserem Kleinglauben auch. Wie tröstlich. Und ich gehe davon aus, wir werden uns wundern. Wir werden uns wundern, und zwar nicht zu knapp. Was wie dürres Stroh schien, das war goldeswert und wird goldeswert bleiben. Und was als morsches Gebell knirschte, das kann sich als funkelndes Kleinod erweisen. Es mag sich versilbern, was mir wie lästiger Schimmel vorkam und wie peinlicher Rost. Wie überraschend. Der Tag des Gerichts wird's ans Licht bringen. Und bis dahin, liebe Gemeinde, bis dahin lassen Sie uns zuversichtlich weiterbauen und basteln. Auf der Baustelle unseres Lebens und am Bau unserer Kirche. Was mag der Kirche in unserem Land bevorstehen? Als was mag sie offenbar werden, unsere geliebte Kirche, mit ihren wunderlichen und ihren wunderbaren Menschen, mit ihren großen, alten, hier und da auch dysfunktionalen Strukturen, mit ihren schönen und kostspieligen Gebäuden? Und wie überraschend mag Gott auf unser Leben blicken, das uns bisweilen so mickrig vorkommt und so glanzlos durchschnittlich. Vielleicht wird unsere Kirche offenbar als eine Art Montagehalle für Glaubens- und Lebenskunst und unser persönliches Leben als ein einmaliges Original in der Kunstwerksammlung Gottes. Der Grund dazu ist gelegt, welcher ist Jesus Christus. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in diesem Grund, Christus Jesus. Amen.